Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Wir werden heute 25 Minuten lang unsterblich, denn dass mit dem Tod alles vorbei sein soll, das scheint für viele Menschen eine unerträgliche Vorstellung zu sein. Seit Jahrtausenden malen sich Menschen aus, was danach kommt. Eine Art Gericht, ein reinigendes Feuer, ein Paradies, eine Hölle. Mit Aleida und Jan Assmann habe ich über die Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter gesprochen. Davon hat vieles überlebt. Was genau, dazu gleich mehr. Digitalkonzerne stecken viel Geld in künstliche Intelligenz und in Stammzellforschung, auch mit dem Ziel, den Tod zu überwinden oder ihn wenigstens zu entschärfen. Mit den Mitteln der Religion und des Kultus ist dieser Effekt deutlich preisgünstiger zu haben. Nicht alle Religionen versprechen zwar ein ewiges Leben, aber keine sagt, mit dem Tod sei alles aus. Das Hamburger Thalia-Theater hat vorgestern eine lange Nacht mit dem Thema Unsterblichkeit verbracht. Der Deutschlandfunk war Kooperationspartner dieser langen Nacht der Weltreligionen und so möchten wir Sie an einigen Gedanken teilhaben lassen. Sie hören gleich, was Aleida und Jan Assmann ausgehend von ihren Forschungen zum alten Ägypten über Jenseitsvorstellungen und Gerechtigkeit erzählen. Das Wort erzählen ist ernst gemeint. Die beiden werden nur selten von meinen Fragen unterbrochen, ist ja auch mal ganz schön und erholsam. Eine Reise ins Jenseits also mit Richtern, Göttern und Menschen, geleitet von Aleida und Jan Assmann. Meine erste Frage an die Ägyptologin und den Ägyptologen war: Was ist Unsterblichkeit?
Unter Unsterblichkeit würde ich mal verstehen Vorstellungen vom ewigen Leben, dass also mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Ganz im Gegenteil, da fängt es ja überhaupt erst an. Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Vorstellungen, aber ich würde sagen, der gemeinsame Nenner ist, dass man nach dem Tod in irgendeiner Form, und zwar dauerhaft, weiterlebt.
Ja, da würde ich mich dran anschließen und hinzufügen, es ist eine Form der Fortexistenz nach dem Tod und unabhängig davon, ob das im sogenannten Diesseits oder im Jenseits passiert. Das ist ganz wichtig, um das Themenfeld ein bisschen zu erweitern. Es gibt ein Weiterleben nach dem Tode auf vielfältige Art und Weise. In der Regel denken wir dabei sofort an sogenannte Jenseitsvorstellungen in den verschiedenen Kulturen. Die haben alle unterschiedliche Modelle dafür entwickelt. Wenn die Frage der Definition im Raum steht, würde ich eben sagen, eine Form der Existenz nach dem Tode, des Weiterbestehens eines Menschen nach seinem Tode.
Und inwiefern ist Sterblichkeit oder das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit eine Bedingung von Kultur?
Da könnte man sagen, dass Sinn zusammenhängt mit der Vorstellung eines Endes und sich vor allen Dingen vom Ende her ergibt. Also dieses Kierkegaard zugeschriebene Wort, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Ja? Die Existenz, die Vorstellung, der Begriff eines Endes gibt dem Leben Sinn. Und dieser Sinn ist sehr stark eine kulturelle Leistung. Die Kultur, das hat ja schon Max Weber gesagt, also die Kultur, immer im Plural natürlich, sorgt für eine Sinngebung des Lebens und damit auch für eine Sinngebung des Weiterlebens oder geradezu des ewigen Lebens. Das alles wäre ohne die Idee eines Endes, ohne den Tod, wäre das, ja, ich würde mal sagen, nicht möglich. Die Götter, ja, brauchen das nicht, aber die Menschen brauchen das. Kultur, Sinn.
Der Tod ist zentral dafür, dass man sich ein Leben nach ihm vorstellt, welche Art auch immer. Und ob das dann das eigentliche Leben wird oder ob, und die Erfüllung der Bestimmung des Menschen oder ob es eine Form der Kompensation sein wird. Auf alle Fälle glaube ich, dass es grundmenschliche Bedürfnisse gibt, die sich solche Visionen ausmalen. Wir sprechen hier von einem kulturellen Imaginären. Und gleichzeitig, wenn wir das in Kulturen vergleichen, sehen wir, dass das überall auf der Welt so ist. Dass die Tatsache, dass der Mensch ein sterbliches Wesen ist, auf diesen Tod hin ausgerichtet ist, dass er sich heimisch macht in einem größeren Zeithorizont, der eben über diese Todesschwelle hinausgeht.
Sie haben gesagt, das Leben erfährt Sinn. Ich würde ergänzen, Wert. Durch die Begrenzung, das Bewusstsein, es gibt ein Ende, verändert etwas für die Auffassung vom Leben. Aber warum ist dann dieses Streben, das Leben zu verlängern, diese Grenze möglichst weit hinauszuschieben, warum ist dieses Streben so stark und auch schon so alt? Herr Aßmann, Sie haben das schon im alten Ägypten nachgewiesen.
Man könnte sagen, die alten Ägypter sind die Erfinder der Unsterblichkeit. Jedenfalls geht es dort am weitesten zurück. Man kann die Entstehung dieser Idee bis an den Anfang des 3. Jahrtausends zurückverfolgen, also lange vor China und Indien und Griechenland und so weiter. Auf der einen Seite also könnte man sagen, die Ägypter haben damit angefangen. Auf der anderen Seite aber haben sie völlig recht, dass das eine menschliche Ursehnsucht ist. Und hätten die Ägypter damit nicht angefangen, hätten es andere getan. Nur kann man sagen, dass die Vorstellungen, die die alten Ägypter schon im 3. Jahrtausend und dann vor allem im 2. Jahrtausend von dieser Unsterblichkeit entwickelt haben, in schärfstem Kontrast stehen zu dem, was in ihrer Umwelt, also Babylonien, Assyrien, Griechenland, Rom und so weiter, vorhanden war, gang und gäbe, selbstverständlich war. Das war etwas völlig anderes. Und dieser andere, von den Ägyptern zuerst entwickelte Idee der Unsterblichkeit, hat dann alle anderen Nachbarkulturen auf die Länge der Zeit hin stark beeinflusst und verwandelt.
Auch an Sie, Frau Aßmann, die Frage, warum streben Menschen nach Unsterblichkeit, wenn die Begrenzung den Wert des Lebens ausmacht?
Ja, das Ende setzt einen neuen Wert frei, würde ich sagen. Und das Spannende am Kulturvergleich finde ich nun, dass diese Ausdeutung in den verschiedenen Kulturen ganz anders ausfällt. Wir haben gerade von Ägypten gehört. Ägypten ist der Vorreiter, sozusagen dieser Ausbau des Imaginären mit unglaublichen Bilderwelten und Riten. Aber auch andere Kulturen haben sich in dieser Weise Gedanken gemacht, aber nicht alle dieselben Lösungen gefunden. Das finde ich sehr wichtig. Sie haben sehr entgegengesetzte auch Wertungen zustande gebracht. Im einen Fall ist das Jenseits eine erhoffte Region, in die man Einlass finden will, um dem Todesreich, dem Schrecken des Todes zu entgehen. Das müssen wir auch bedenken, dass der Tod nicht nur Sinn stiftet, sondern auch Schrecken stiftet. Und man sich dann Bilder an die Wand malt, um das zu mildern. Im einen Fall werden diese schönen Bilder aufgebaut. Im anderen Fall kann man in einer Kultur auch gar nicht viel mit diesem Todesreich anfangen. Es sind dann die Schatten. Und Achill sagt, lieber ein Tagelöhner in dieser Welt als ein König unter den Schatten. Es gibt so extrem unterschiedliche Ausdeutungen. Das finde ich eigentlich das Wichtige. Unterschiedlich gedeutet, gewertet und dabei aber gleichartig in dem Impuls, diesem Tod irgendetwas entgegenzusetzen.
Menschen sind sterblich und Götter gelten als nicht sterblich. In vielen Religionen wird davor gewarnt, dass der Mensch danach strebt, es den Göttern gleich zu tun und sich damit auch unsterblich zu machen. Da ist der Klassiker Adam und Eva, der Baum der Erkenntnis oder Gilgamesch. Aber warum ist das eigentlich so schlimm, so verwerflich, wenn der Mensch danach strebt, wie Gott, wie die Götter zu sein?
Warum mögen die Götter es nicht, wenn der Mensch es ihnen gleich tun will? Also das gilt für Ägypten schon mal nicht. In Ägypten ist völlig klar, das Ziel der Unsterblichkeit ist, die Gottesnähe, in die Götterwelt aufgenommen zu werden. Das ist ein völlig legitimer Wunsch, der wird von den Göttern auch ermöglicht. Im Alten Testament herrscht eine ganz andere Vorstellung. Also wir müssen uns vorstellen, dass die alten Kulturen zunächst einmal dafür sorgen mussten, wo bleiben die Toten? Es war vollkommen klar, die verschwinden nicht. Die Toten brauchen auch einen Ort in der Welt. Und so entwickelt sich in Mesopotamien die Vorstellung des Landes ohne Wiederkehr, wie es da heißt. In der Bibel, die Sheol, in Griechenland, der Hades, in Rom, der Orkus und Acheron. Das sind alles genau diese Schattenreiche, von denen Aleida gesprochen hat. Das sind Orte, an denen die Toten tot sind. Die leben da nicht weiter, aber sie verschwinden nicht. Sie sind dort tot. Die Vorstellung einer Unterwelt entwickelt sich auch in Ägypten. Zunächst gibt es da nur Himmel und Erde, aber dann, gegen Ende des dritten Jahrtausends, gibt es auch da eine Unterwelt, ein Schattenreich. Und die Vorstellung einer Erlösung daraus. Das ist also nicht nur eine Erlösung vom Sterben, vom Tod, sondern es ist eine Erlösung vom Totenreich. Und da entwickelt sich in Ägypten, wenn ich das kurz mal beschreiben darf, die Vorstellung eines Totengerichts. Und dieses Totengericht, das Geheimnis der Erlösung. Das Besondere der ägyptischen Unsterblichkeitsidee ist die Engführung von Unsterblichkeit und Gerechtigkeit. Also ein gerechtes Leben, eine gute Lebensführung, die in einem Totengericht allerdings bestätigt, festgestellt werden muss, ja, die ermöglicht den Übergang aus der Todeswelt, diesem Schattenreich, in die Götterwelt. Und diese Engführung von Lebensführung und Unsterblichkeit, die setzt sich dann eigentlich überall in der alten Welt durch. Also und damit verbunden auch die Vorstellung eines Totengerichts, also auch im Christentum, auch im Judentum, aber natürlich im späteren, im rabbinischen Judentum. Und im Christentum gibt es eine doppelte Vorstellung, einerseits die des jüngsten Gerichts und andererseits aber auch die des fallweisen Gerichts, dem sich jeder nach dem Tod stellen muss. Und Erzengel Michael, der die Waage hält, wird ja oft dargestellt, genau wie in Ägypten. Und immer geht es darum, um diese Engführung von Lebensführung, einer guten, einer moralischen, einer gerechten Lebensführung und der Unsterblichkeit.
Ja, ich finde die Idee, dass man sich da die Unsterblichkeit im Tode erst erwerben muss, sehr, sehr wichtig. Aber auch das, was Jan vorher gesagt hat, dass das Totenreich erfunden werden muss, um diese vielen Toten unterzubringen. Ja. Denn es gibt eine Sorge der Lebenden, dass sie von diesen heimgesucht werden. Und sie möchten in gewisser Weise den Kontakt mit ihnen überhaupt nicht verlieren, aber unbedingt kontrollieren. Sie wollen sie in einer Form zurückholen, die sie selbst bestimmen und prägen können, gestalten können. Und wir haben so viele Beispiele von Geistern und so weiter, die kommen, wenn sie gar nicht gerufen werden, wie Hamlets Vater plötzlich da oben auf der Burg erscheint und ihn zur Rache mahnt oder zur Erinnerung, was immer der Appell des Vaters ist. Plötzlich Botschaften kommen aus dem Jenseits, das ist unkontrollierbar, da sind die Menschen überfordert. Und aus dieser Perspektive heraus kann ich mir wirklich vorstellen, dass es dann so etwas wie ein kollektivkulturelles Projekt wird, mit diesen Toten so umzugehen, dass man das kanalisiert. Und wenn ich zum Beispiel da oben in Konstanz in der Uni in diesem Studentenbistro gehe, das wird von einem Vietnamesen geleitet, dann kommt man immer erstmal an einem kleinen Ahnenaltar vorbei. Und dieser Ahnenaltar wird immer mit Speisen versorgt. Also ehe man sich selbst was kauft, geht man da vorbei. Das ist so ein schönes Bild dafür, dass die einen wirklich sehr geregelten Kontakt mit dieser anderen Welt pflegen und sich auch damit in diesen gestalteten Beziehungen auch erweitert und gehalten wissen offenbar. Das ist eine ganz starke Stütze, die das dann eben auch sein kann.
Sie hören die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk. Diesmal ein Gespräch mit Aleida und Jan Assmann über Unsterblichkeit. Zurück zur Gerechtigkeitsvorstellung. Inwiefern hängen irdische und jenseitige Gerechtigkeit miteinander zusammen?
Also im alten Ägypten kann man sagen, herrscht ein völliger Einklang zwischen diesseitiger und jenseitiger Gerechtigkeit. Also der Erfolg eines Menschen im Diesseits ist die Grundlage für sein Bestehen des Totengerichts, seinen Erfolg im Jenseits. Also die Maßstäbe, nach denen das Totengericht vorgeht, sind genau dieselben, nach denen die Gesellschaft im Diesseits vorgeht, wenn sie einen Menschen beurteilt, lobt oder tadelt. Genau dasselbe. Und das ist die große Veränderung Judentum und Christentum, also Gott misst nach ganz anderen Maßstäben. Also auch der, der im Leben total scheitert, ja, der, das ist ja die Geschichte von Lazarus, der kann im Jenseits, ist also sehr weit in die Nähe Gottes, in Abrahams Schoß bringen. Und der Reiche, der im Leben einen ungeheuren Erfolg hatte, der schmort da in der Hölle. Und diese Inversion des Erfolgs zwischen Diesseits und Jenseits und dieser Differenz zwischen den Maßstäben Gottes und den Maßstäben der Menschen, das ist eine typisch, würde ich mal sagen, jüdisch-christliche Errungenschaft, die dem alten Ägypten völlig fremd ist, bis auf eine Ausnahme. Das gibt es halt auch immer wieder. Da gibt es den Roman von Setnacha im Weser. Das ist zunächst einmal ein Wunderkind und dann ein großer Zauberer, Magier und so weiter. Und der schaut aus dem Fenster und sieht da einen Begräbniszug. Und da wird ein reicher Mann zu Grabe getragen. Viele, viele, ein richtiges Staatsbegräbnis folgen seinem Zug. Und dann sieht er aber, wie es dem in der Unterwelt ergeht. Er sieht dann auch noch, wie so ein armer Mann da ohne jede Totenbegleitung in den Friedhof gebracht und dort verscharrt wird. Und dann sieht er aber, wie es dem in der Unterwelt ergeht. Und da sitzt der arme Bettler zur Seite des Gottes Osiris, also ganz oben. Und was passiert mit dem reichen Mann? Der liegt auf dem Boden und die Angel des Tores zur Gerichtshalle, die dreht sich in seinem Auge.
Die Geschichte mit dieser Umwertung der Werte, die finde ich sehr, sehr spannend, dass die mit diesen Todes- oder Unsterblichkeitsvorstellungen zu tun hat. Das ist mir beim Christentum aufgefallen an einem ganz anderen Punkt, nämlich an der Aufteilung von Diesseits und Jenseits. Im Christentum, auch noch viel stärker als im Judentum, wird das Diesseits zugunsten des Jenseits abgewertet. Das Jenseits wird so aufgewertet, dass es plötzlich eine unglaubliche Strahlkraft bekommt. Und das führt nun dazu, dass man sich hier im Diesseits auch gar nicht so richtig zu Hause fühlen darf. Und das habe ich festgestellt. Wir haben ja im Moment einen sehr intensiven Heimatdiskurs. Und mir fiel dann auf, dass das Wort Heimat im Gesangbuch vorkommt als eine Gefahr. Und man soll sich hier nicht beheimatet fühlen. Es gibt auch den Satz, ihr habt hier keine bleibende Stadt, sondern eine zukünftige suchen wir. Wir sind hier nur vorübergehend auf dieser Erde, sie gehört uns nicht, wir verlassen sie wieder. Wir haben unsere Heimat woanders. Diese Ausrichtung auf dieses andere Reich hat zu einer totalen Entwertung dieser Heimat geführt. Es gibt gar keinen Heimatdiskurs, deswegen auch in christlicher Perspektive. Und die Strahlkraft hängt mit den ganzen auch kulturellen Bildern zusammen, die da geschaffen wurden. Nicht nur Bilder von Engeln und Abrahams Schoß und so weiter, sondern natürlich auch die unglaubliche Wirkungskraft der Musik. Also wir können uns musikalisch schon da hineinversetzen, wir bekommen einen Vorgeschmack, wir können im Singen schon das antizipieren, was uns da erwartet. Also so eine Art Kollektivgenuss, auf den man hier wartet, den man dort erleben wird. Und damit eben auch die Entziehung eines Bleiberechts sozusagen für uns hier auf Erden und die Möglichkeit, sich woanders hin auszurichten. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass die Ungerechtigkeit, um auf diese wichtige Frage zurückzukommen, die Ungerechtigkeit besser ausgehalten werden kann. Man weiß dann, irgendwann dreht sich die ganze Geschichte um, wie deine Bilder ja gezeigt haben. Aber es führt natürlich auch zu einer gewissen quietistischen, sich in sein Schicksal, in seine Armut und so weiter schickenden Form der Einstellung zum Leben. Also man wird nicht aufrührerisch, man verändert die Dinge nicht in dieser Welt, wenn man doch sie bald wieder verlässt.
Ja, da gibt es zum Beispiel die Bach-Kantate, falsche Welt, ich trau dir nicht. Und da kommt dann so ein schönes Rezitativ vor, wo der Mensch klagt, wie schlecht es ihm hier geht. Und das endet dann, wenn ich das recht erinnere, mit den Sätzen, immerhin, wenn ich hier verachtet bin, so bleibt doch Gott mein Freund, der es redlich mit mir meint. Also der Christ lebt in einer doppelten Beziehung, auf der einen Seite zur Welt, und die ist sehr, sagen wir mal, prekär. Da kann es einem passieren, dass man da verachtet, verstoßen ist und in einer anderen Beziehung zu Gott, der es redlich mit mir meint, zu dem man eigentlich dann auch heimkehrt.
Johann Sebastian Bach lebte bekanntermaßen vor der Gründung des Bundesverfassungsgerichts. Wenn ich als Einzelne die Möglichkeit habe, meine Rechte einzuklagen, zum Beispiel nach Karlsruhe zu gehen, lässt dann der Glaube an die jenseitige Gerechtigkeit nach? Also wenn ich etwas auf Erden schon durchsetzen kann, habe ich dann die jenseitige Gerechtigkeit gar nicht mehr nötig?
Wunderbar. Man muss das zunächst mal umdrehen. Also das ist ja eine Erfahrung, die die Ägypter gemacht haben, dass der Staat unzuverlässig ist, dass er zusammenbrechen kann. Zunächst einmal im dritten Jahrtausend war der Staat, also der König, ja, zugleich auch der Garant einer Fortdauer nach dem Tode. Der König ermöglichte seinen hohen Beamten, sich so monumentale Gräber anzulegen und so weiter. Also er sorgte auch für das Nachleben seiner Diener. Was mit den anderen war, ja, die anderen Menschen waren da irgendwie angeschlossen, aber es ging natürlich vor allen Dingen um diese Elite, die sich die monumentalen Gräber anlegte, und das war eine Königsbegünstigung. Und dann brach der Staat zusammen. Und dann, das ist natürlich kein Zufall, entwickelt sich die Vorstellung vom Totengericht als einer sehr viel sichereren Jenseitsanlage, ja, dass man nach dem Tode vor ein Göttergericht kommt und sich da rechtfertigen kann und dann aus der Todeswelt erlöst wird, ganz anders weiterlebt. Das hängt ganz stark mit der Erfahrung der Unzuverlässigkeit der irdischen Institutionen zusammen. Und Ihre Frage hat das jetzt genau umgedreht, ja, wenn man jetzt wie im 18. Jahrhundert doch geschehen in der Aufklärung anfängt zu zweifeln. Das hat Bach sicher nicht getan, aber das hat sich ja später noch allgemein verbreitet, an dieser Jenseitsverheißung in der Religion. Dann wird natürlich umso wichtiger, dass die Nation, das entwickelt sich ja auch erst im späten 18. Jahrhundert, die Nation und der Nationalstaat und die staatlichen Institutionen eben auch eine Sicherheit verbürgen, die über den Tod hinaus, ja, Vertrauen erweckend ist und ja, bis zu einem gewissen Grade. Also die ungeheure Bedeutung der institutionellen, staatlichen und so weiter, aber auch natürlich privaten Versicherungsinstitutionen mag damit zusammenhängen, dass das Vertrauen in die jenseitige Sicherheit ja brüchig geworden ist.
Aber es ist ja nicht nur das Vertrauen in die jenseitige Sicherung. Das alles fängt ja nicht überhaupt erst nach dem Tode an, sondern sollte natürlich auch in die diesseitige Welt hinüberwirken, wenn wir hier von einer ethischen Wende sprechen. Dann geht es doch darum, diese Werte der Gerechtigkeit, der Gleichheit, der Reue und der Anerkennung und alles, was damit verbunden ist. Man kann ja auch bereuen und man kann Schaden in gewisser Weise wieder auch gut machen, dass diese ganzen Werte damit zu tun haben, dass man sie bereits im Leben auch schon vollzieht. Und möglicherweise gibt es auch für das Bundesverfassungsgericht noch eine Abhängigkeit oder Entwicklungslinie hin zu diesen ethischen christlichen Grundprinzipien. Wir wissen nun, dass die Religion ganz anders gehandhabt wird von unterschiedlichen Machthabern, die sie für ihre staatlichen Institutionen nutzen. Und wenn wir da an die Conquista denken und die Eroberung Südamerikas und das Plattmachen der Kolonien und das Ausrotten der Ureinwohner, dann sind natürlich gar keine christlichen Prinzipien am Werke. Aber diese christlichen Prinzipien gibt es ja durchgängig weiter. Und warum sollen sie nicht auch irgendwann mal in die Grundgesetze dieser Staaten führen, sodass sie auch einklagbar werden von denen, die nicht an der Macht sind? Also ich würde da auch eher an eine gewisse Verschränkung dieser ethischen Grundprinzipien denken und nicht an eine vollkommene Trennung. Also in dem Moment, wo wir den Rechtsstaat und die Verfassung, das Verfassungsgericht in Karlsruhe haben, ist das andere außer Kraft gesetzt, sondern es ist ja irgendwo kulturell und geschichtlich doch auch eng miteinander verbunden.
Die irdische Gerichtsbarkeit macht der jenseitigen Konkurrenz. Aleida und Jan Assmann entfalteten Unsterblichkeitsfantasien vom alten Ägypten bis heute. Und hier im Deutschlandfunk verwandelt sich nach den Nachrichten Unsterblichkeit in Langlebigkeit. Ob ein gesundes Leben auch ein gutes Leben ist, fragt mein Kollege Martin Winkelheide in der Sprechstunde. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.